ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich kann euch gar nicht hören.
Ich kann das nur ahnen, Hase.
Im Prinzip ist das hier echt ein richtig feministisches Thema, für das Fettes Brot sich da einsetzt.
Auch die ganze Nacht über die Revolution diskutiert. Und hat es was hier gebracht. Jo, am Ende waren wir alle blau.
Und am Wasser gebaut ist eben die Flasche, die am besten gereift ist. Und wenn du sie dann 2005 geöffnet hast, enthält sie alle aromatischen Noten der Sorte Fettes Brot und ist somit ein echter Spitzenwein.
Ich bin Frank König, hallo. Mit Erscheinen dieser Folge der Meilenstein. Es ist 20 Jahre her, dass am 21. März 2005 das Album mit dieser Hitsingle hier rausgekommen ist.
Lass die Finger von Emanuela, lass die Finger von Emanuela.
Emanuela vom Album Am Wasser gebaut, der Hamburger Band Fettes Brot. Die Nummer durfte in den Nullerjahren auf keiner Party fehlen, aber die Hip-Hopper aus dem Norden waren älter und weiser geworden. Ihre Songs nicht mehr nur, wie das Portal laut.de schreibt, grenzpubertär, sondern romantisch, nachdenklich, sozialkritisch, gar revolutionär und selbstironisch.
Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs, sonst mögen nur die falschen Freunde.
Mögen einige Fans und Kritiker die Abkehr vom reinen Hip-Hop, wenn es den bei Fettes Brot überhaupt jemals gab, ablehnend gegenübergestanden haben. Musikalisch macht das Album ein echtes Fass auf. Soul, Latin, Rock, Pop und eben auch Hip-Hop. Ursprünglich als reines Soul-Album geplant, ist natürlich viel Seele und Romantik drauf und deshalb wird wahrscheinlich auch jedes Mädchen und jede Frau namens Jasmin gefragt, ob sie in der Hausnummer 16a wohnt.
Jasmin, weißt du noch, der eine Sommertag? Alle waren baden im Baggersee, dann gab's einen Donnerschlag. Doch als ich schnell nach Hause wollte, fehlte mein Hollandrad. Ein Diebstahl wie Gold so kostbar, so stolz wie Oscar, saß ich auf deinem Gepäckträger. Und in dich war jeder verliebt, ich meine echt jeder. Jasmin, aus Hausnummer 16a, kommt mir vor, als ob es gestern war.
Am Wasser gebaut erscheint damals als erstes Werk von Fettes Brot bei der eigenen Plattenfirma. Auch das scheint den Kreativprozess gepusht zu haben. Und dass sie auch weiterhin gute Laune verbreiten konnten, haben sie mit dem lustigen Opener gezeigt. Nicht nur damit, aber vor allem damit. Alles beginnt mit lockerer Studioatmosphäre. Man wird sozusagen ins Album eingeladen.
Einige können mich hören, oder nicht?
Ja, nee,
genau.
Nein.
Aber nur hier. Eigentlich wäre es schön, so dicht.
Ich verstehe nichts leider. Ich also weiß nicht, was ihr da redet. Ich kann es nur ahnen. Hase.
Da müssen wir durchs Fenster mit aufregen. Ich würde jetzt schon mal sagen,
stimmt,
wir
so zu.
Schon mal ordentlich hoch, weil die Damen so weit wegkommen.
Ich brauche aber den Kiss.
Tja, und die Hookline des Openers macht dann klar, Fettes Brot sind wieder da.
Ihr seht gut aus wie immer, ihr seht gut aus wie immer. Woher man guckt, nur coole Macke, heiße Frauenzimmer. Alles genau wie immer und es ist jedem hier klar.
Bei uns ist auch alles wie immer coole Macke, heiße Frauenzimmer aus der SWR1-Musikredaktion. Begrüße ich Nina Wassmund und Stefan Fahrich. Hallo ihr zwei.
Hi. Hi.
Gucken wir mal ins Erscheinungsjahr. 2005 wird Angela Merkel nach vorgezogenen Neuwahlen deutsche Bundeskanzlerin und George W. Bush tritt seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Der Hurricane Katrina zerstört den Südosten der Vereinigten Staaten und die USA geben die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak endgültig auf. Einer der Hauptgründe für den Irakkrieg entpuppt sich als unhaltbar. Der Irak kommt aber auch nach der Schreckensherrschaft von Saddam Hussein und dem Krieg nicht zur Ruhe. Immer wieder sterben Menschen bei Selbstmordanschlägen und auch diese traurige Realität spiegelt sich auf Am Wasser gebaut wieder. Im Song an Tagen wie diesen.
Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen, diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor sein ersten Geburtstag hat, doch das übersteigt meine Frustration.
Tja, der Kontrast zwischen schrecklichen Nachrichten und dem ganz normalen Leben hierzulande ist Thema im Song. Tja, und genau das bestätigt sich auch, wenn ich jetzt den Sprung in die deutschen Single-Jahrescharts 2005 wage. Platz 1, Schnappi, das kleine Krokodil.
Schni, schna, Schnappi, 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 Schnapp.
Emanuela landet auf Platz 11, an Tagen wie diesen auf 48. Und den nächsten 2005er Meilenstein, den wir hier besprechen, wird Demon Days von den Gorillas sein. Feel Good Inc., der Song mit dem singenden Lachsack. Stefan, als erstes lass uns mal klären, was es mit dem norddeutschen Hip-Hop auf sich hat. Wie kann man fettes Brot eigentlich einordnen?
Ja, wir hatten ja bereits mit Tokotronic hier und dem Meilenstein und haben den Begriff der Hamburger Schule gehört.
Richtig.
Der ja eine bestimmte Art der deutschsprachigen Rock- und Popmusik, die aus Hamburg kam, beschrieben hat. Und ein ähnliches Phänomen haben wir jetzt auch im Bereich Hip-Hop und Rap. Wir haben eigentlich drei große Zentren, müssen wir sagen. Wir haben Hamburg, wir haben Stuttgart mit den Fantastischen Vier und wir haben Berlin mit Acro Berlin, mit Sido, Bushido, Kusawasch, all diese etwas maskulinen, sexistischen Rapper aus Berlin.
Wie mit Street Credibility.
Ja, das ist dieser Battle-Rap. Den
ich
haben
bin
wir ein
so
bisschen
froh, dass
zu
das Wort
genommen.
Fehlerfrei ausgesprochen
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und wir gucken natürlich auf die Hamburger Schule, weil wir es ja mit fettem Brot zu tun haben. Der Ursprung, nicht lachen, liegt in der Villa Kunterbunt. Ja, kennen wir alle noch.
Das wieder ist mal.
WG Westernhagen-Lindenberg-Otto.
Ja. Ja.
Und da hatte Otto relativ früh folgenden Song in sein Programm übernommen.
Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, au! Was soll das Gesabbel, hey Girl, hast du Trouble, warum sagst du das nicht gleich? Ich hau den Kerl windelweich. Was sagst du, er ist 2,10 Meter, ich glaub, ich muss jetzt gehen. Doch zu spät, ich kann jetzt nichts mehr sagen. Der Typ hat mich bereits am Kragen. Du kannst mich schlagen und mich kneten und mir das Gesicht zertreten. Du kannst alles, was du willst.
Ja, es ist nun mal so, es kommt ja Rappers Delight schwappt zu uns rüber, in die Discos. Und ich erinnere mich auch noch, die Leute haben aufgehört zu tanzen, dachten, was ist das denn?
Ja, war in 70ern,
ja,
ne?
Wir haben es ja auch, war 79. Ja. Wir haben ja auch im Prinzip hier die Rodgaus, die ja auch mit Rap am Anfang nichts anfangen
das
können.
Da der Papa da.
Ja, und macht die Platte kaputt.
Ja,
ja, das ist, am Anfang haben wir da einfach nur ein bisschen Blödel-Rap. Und das ändert sich dann. Also es schwappt dann auch, du hast dann auch Grandmaster Flash, Curtis Blow, so große Rap-Legenden, die dann rüberschwappen. Und komischerweise ist es Carsten Bohn in Hamburg, der machte Soundtracks für Hörspiele, also auch für die Originalmelodie für die drei Fragezeichen zum Beispiel. Dessen Frau kam aus New York, das heißt, sie hatte so eine Bindung zum Hip-Hop selber. Und insofern war seine Nummer Carsten Bohn featuring DJ Hollywood, der war ein Amerikaner, war eigentlich die logische Konsequenz. Hören wir rein. Ja, hat so ein bisschen den klischeehaften Sound. Da ein bisschen Rappers Delight. Also es orientiert sich sehr, sehr stark noch an den Vorbildern am Anfang. Aber das ist in der ganzen Republik so. Also die Leute müssen erstmal warm werden, mal schauen, was passiert. Denn sie sehen nur den Rap. Aber wir haben natürlich nicht nur Rap, sondern was da kommt aus den Staaten ist Hip-Hop. Das heißt, das ist ein gesamtkulturelles Phänomen. Das besteht aus Graffiti, das besteht aus den Lyrics, das besteht aus Tanz, das besteht aus Rap. Und das ist noch nicht so ganz bei uns angekommen. Bei uns ist dieser Sprechgesang. Der kommt an und die Leute wissen noch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Ende der 80er fängt es dann auch an, so erste Experimente ins Deutsche rüber, vom Englischen her. Man versucht das wie die Hamburger Schule bei Tokotronic, die dann auch angefangen haben, Deutsch zu singen wieder. Versucht man das auch ins Deutsche zu ziehen. Hamburger Arroganz, eine der Crews, die da ganz weit vorne waren, 89 und zusammen mit Curtis Blow übrigens, einem großen Vorbild, vieler Deutschrapper und Cash Money Money heißt der Song.
Ich Cash Money 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 Cash ist die eleganten Passage nicht Cash. Mit diesem kleinen Ding kann man kaufen wie will, wenn das Kleingeld schon liegt.
Hat fast was von Falco irgendwie.
Hat was Falco heftes, ja.
In perfect harmony. Den hatten wir auch noch, der kommt ja auch noch.
Also wir haben hier schon Deutschsprache. Es klingt sehr nach Falco, es klingt sehr klischeehaft, es hat noch nichts Eigenes so richtig.
Ja. Falco hat ja auch schon sehr früh gerappt.
Absolut. Ja. Und so entwickelt sich langsam da dieses deutschsprachige Element, unterstützt, und das darf man nicht vergessen, Hamburg ist eine Hochburg von Graffiti. Also die Protagonisten schon Mitte der 80er gehören eigentlich zu den Vorreitern der Graffiti-Szene in Deutschland selber. Es gibt auch ein eigenes Magazin, das das unterstützt. Oliver Herbst hat das rausgebracht, das Graffiti-Magazin. Später gibt es auch ein eigenes Hip-Hop-Magazin aus Hamburg, das berühmte Backspin, das sich nur dieser Hip-Hop-Szene einfach widmet. Es tut sich halt unheimlich viel in Hamburg, sehr, 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 sehr schnell. Und es entstehen einfach auch Künstler, die sehr schnell Eigenes entwickeln, zum Beispiel Samy Deluxe.
So erfahre ich Sachen über mich, die ich selbst nicht gewusst habe. Hab gehört, ich rasier mir meine Beine und Brusthaare. Hab gehört, ich hätte Crewnamen plus Initialien in Gothic Lettern, Tätowiert auf meinen Genitalien.
Wenn wir heute über fettes Brot reden, wir sind hier in einer ganz anderen textlichen Auswahl über Samy Deluxe. Das ist viel mehr, wie du sagtest, Street Credibility. Yeah. Das ist eine ganz andere Thematik. Die Hip-Hop-Szene in Hamburg hatte ja quasi, muss man sagen, die Punk-Attitüden geerbt. Okay. Also dieses Antifa, dieses Politische, yeah, hatte ja die Hip-Hop-Generation quasi übernommen von den Punks in Hamburg. Und in die Richtung geht eher so Samy Deluxe oder auch die Beginner mit Jan Delay.
Ihr seid Zeuge, wie Daniel 9 Hit schreibt. Heiß, wenn die Fetten wie 2000 Zip Drive. Mad seine neuesten Technik-Tricks. Sagst du nachfragen, an den Weg lang, mach den Shit da.
Also da entwickelt sich was ganz Eigenes in Hamburg. Ja. Das ist ein ganz eigener Charakter. Werden wir nach Stuttgart, werden wir jetzt heute nicht intensiv gucken zu den Fantas. Das ist ja ein ganz anderer Stil, ein ganz anderer Rap. Es ist Fun, es ist viel mehr Party. Es bleibt auch lange bei den Fantas Party.
Ja.
Es bleibt schon.
Die haben auch ihre Midlife-Crisis-Platte gemacht.
Ja,
viel, ne?
Aber es bleibt lange erstmal Party bei den Fantas. Ja. Weil sie auch, am Anfang haben die auch Englisch angefangen und dann versucht, das in die deutsche Sprache zu übersetzen.
Ich hätte ja einen guten Namen für eine Band, die beides fusionmäßig zusammenbringt, ne?
Fette Fantas?
Nee. Die fetten vier und das fantastische Brot.
Ja, das klingt
das so sehr schön. Ja, das wird so irgendwann geben. Ich mag kein Hip-Hop, deswegen da draußen nehmt euch den Bandnamen, ich schenke ihn euch.
Ja, wir beschäftigen uns jetzt nochmal ein bisschen mit Hamburg und nicht mit Stuttgart und gucken auf eine Band, die heißt Poets of Peace.
Okay.
So. Ja, hör mal gut rein. Better Days heißt die Nummer.
Build more and more cars are built. And with that more and more spinning trees are killed. But what's with our future if we got nothing to breathe? You try to get away but nowhere to leave.
Und diese Band ist sowas wie die DNA des Hamburger Hip-Hops. Da entstehen dann Bands wie Tobi und das Bo, 5 Sterne Deluxe, die alle generieren sich aus diesem Umfeld. Und natürlich auch generieren sich fettes Brot. Ja, denn zu dieser Band stoßen dann Björn Schiffmeister und König Boris dazu und die gründen dann quasi ein Parallelprojekt, das ist Fettes Brot. Es gibt nachher Probleme, was die Überschneidung Termine angeht, das heißt die beide Bands, Poets of Peace und Fettes Brot, trennen sich. Und Fettes Brot, die haben zu der Zeit ein großes Vorbild, was Hip-Hop angeht, und das sind De La Soul.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name?
De La Soul, ein Riesenvorbild für fettes Brot, werden auch nochmal erwähnt auf dem Album Am Wasser gebaut.
Mhm.
Ja, das fette Brot fängt natürlich an, also zu produzieren, erstes Album, und auf diesem Album taucht dann ein Track auf, der sie ja in der Szene, ich möchte fast sagen, nach oben katapultiert. Ja, Nummer, die wir alle kennen, die auch eine riesen Partynummer war. Nordic by Nature.
Da steckt auch so ein Heimatpatriotismus gleich drin.
Ja. Sie singen ja auch im Hamburger Platz bei der Nummer. Beschreiben alles, was im Norden und Hamburg toll ist. Sehr regional. Ja, es ist natürlich Quatsch-Rap auch. Ja. Also das sind, ja, aber es ist natürlich ein Teil der DNA von Fettes Brot. Das ist Party-Rap, das ist Party-Hip-Hop, und Hip-Hop und Fettes Brot sollen Spaß machen.
Nina, ja, die Vorgeschichte zum Album, erzählen Sie uns.
Ja, sehr gerne. Die Erfolgswelle, die ging auf jeden Fall richtig weiter von Nordisch by Nature. 96 kam schon ihr zweites Album raus, Außen Top-Hits, Innen Geschmack. Und die sehr erfolgreiche Single Jein war da drauf, die klang so.
Ja klar, nein, ich mein Jein, ja. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
Genau, dann wurde es ein bisschen ruhiger um die drei, kann man sagen. Die haben eher so andere Dinge gemacht. Zum Beispiel hatten sie eine eigene Radiosendung, jede Woche beim Jugendsender Fritz vom RBB. Und sie haben sich ein bisschen in der Hörspielproduktion ausprobiert. 98 hatten sie sich bei die drei Fragezeichen mit Sprechrollen quasi eingebracht. Wer es nochmal nachhören will, ich verrate es, es war Folge 79 im Bann des Voodoo.
Können wir, glaube ich, auch verlinken in den Shownotes. Ne?
Das müssen wir verlinken.
Unbedingt. Ja, da ging wahrscheinlich ein Kindheitstraum von denen in Erfüllung, tippe ich mal drauf. Und dann kam 98 ihr drittes Album raus, Fettes Brot lässt grüßen. Und da sind sie dann langsam schon neue Wege gegangen, also musikalisch gesehen. Da war nicht mehr nur Hip-Hop-Rap drauf, sondern schon Songs, die man eher nach, die auch schon mehr nach Pop, Mainstream-Pop, wenn man das so nennen will, klingen. Also gefälligere Melodien vor allem. Aber da war kein richtig großer Hit drauf auf dieser Platte. Anders dann mit Album Nummer 4, Demo-Tape, 2001 kam das raus. Und da war die mega bekannte Single drauf, Schwule Mädchen.
Da steckt auch diese Ironie-DNA hörbar, ne? Von
ja, es ist ein ganz klarer gesellschaftskritischer Song, diese homophobe Bewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieser Sexismus gegenüber Frauen, und dann haben sie halt diesen Begriff einfach für sich reklamiert. Ja. Schwule Mädchen, guckt mal, und das ist alles normal und
Genau.
Wird zur Hymne.
Ja. Genau, also sie haben sich überlegt, was ist das Schlimmste, was man im Rap sein kann, und haben gesagt, ja, da sind wir auf Schwule und Frauen gekommen. Und das ist traurig, aber zu der Zeit war. Und man hat aber schon in dem Song, also bei Schwule Mädchen, hat man schon gemerkt, okay, Fettes Brot geht irgendwie anders mit Sprache um als andere Rapper. Mhm. Und genau wie du es gerade gesagt hast, Stefan, ist ja ein bewusstes Wortspiel eben gegen diese Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Und da war schon klar, die machen zwar Partylieder, aber mit Haltung. Mhm. Und das war dann schon so die Ansage. 2002 haben sie dann schon ihr 10-jähriges Bandjubiläum gefeiert, auch mit einer großen Best-of-CD, Amnesie. Und ein Jahr später wurde dann ein ganz großer Traum für die Band wahr. Im Dezember 2003 sind sie nämlich als Vorband von den Ärzten zusammen auf Tour gewesen. Und das war wirklich mega für die drei, weil die sind super Fans. Und 2004
liebe
kam
Ärzte-Fans,
dann...
Liebe Ärzte-Fans, wir machen auch nochmal ein Ärzte-Album. Das muss ich an der Stelle jetzt sagen. Wir
vielfach gewünscht.
Ja, machen wir noch.
2004 kam dann eine wirklich große Entscheidung auf sie zu. Du hast es schon angedeutet, Frank. Der Vertrag mit dem alten Label ist ausgelaufen und sie haben sich halt überlegen müssen, wollen sie jetzt nochmal sich an so ein großes Label binden oder wie geht's weiter für die nächste Platte? Und da haben sie sich dann am Ende dagegen entschieden und haben einfach ihr eigenes Label gegründet. Die Fettes Brot Schallplatten GmbH. Sehr schöner Name, finde ich. Und jetzt kommen wir langsam eben bei Am Wasser gebaut an. 2005 ist es ja erschienen. Die Jungs haben lange überlegt, wie soll dieses Album werden? Das ist ja schon das 5. inzwischen.
Ja.
Haben sich auch wirklich Zeit gelassen. Also sie haben ein Jahr aufgenommen mit eben auch mehr Freiheiten unter dem eigenen Labeldach, haben mit verschiedenen Sängerinnen, Sängern zusammengearbeitet, verschiedenen Produzenten, zum Beispiel Sebastian Hackert alias Debi Professionell von Deichkind. Der mischt das Album am Ende ab. Und ja, am Ende kommt Fettes Brot eben zu dem Schluss, wir wollen jetzt mal wirklich was deutlich anderes machen, beziehungsweise eigentlich zurück zu ihrem großen Vorbild. Sie wollen ein Soul-Album aufnehmen, also mit nachdenklichen Texten, die Leute emotional auch berühren. Und ja, ich würde sagen, ob der Plan von denen, jetzt so ein Soul-Album zu machen, aufgegangen ist, das werden wir jetzt bequatschen.
Ich glaube ja, dass
überlegen.
Soul nicht gemeint ist, rein musikalische Stilelemente, sondern Soul ist halt aus dem Herzen, aus der Seele raus.
Ja.
Echt, wahrhaftig.
Die Haltung, meinst du?
Die Haltung. Ja. Ich glaube, hier war einfach die Haltung gemeint.
Stefan, warum ist Am Wasser gebaut für dich ein Meilenstein?
Wegen der Haltung.
Gut, wir sind schon verdammt im Verzug. War schnell.
Nein, Nina hat es ja schon erwähnt. Also mit dem Album finden Fettes Brot, die ja zu einer der wichtigsten, wie wir so schön sagen, Crews im Hip-Hop gehört, einfach ihren ganz eigenen festen Platz in diesem Genre. Also es hat sich alles langsam entwickelt, die Stilelemente haben sich entwickelt und hier erweitern sie einfach das Spektrum, definieren Hip-Hop für sich. Also das möchte ich mal wieder sagen für sich. Und das heißt, es muss nicht nur Rap sein. Es kann weiter gesungen werden. Und zwar selbstverständlich, dass wir im Hip-Hop singen. Ja. Auch wenn alle sagen, hier, ihr seid Popmacker und was. Es hagelt an Kritik, muss man wirklich sagen.
Aber Sie also, kennen diese Beschränkung nicht, diese Grenzen.
Nein, das ist für Sie dann was Natürliches. Und es kulminiert einfach auf diesem Album. Ja. Diese Soul-Elemente, Sie haben Bläser dabei, Sie haben wunderschöne Chorpassagen dabei, Sie haben Background-Sängerinnen dabei. Sie haben sogar Latin-Einflüsse, obwohl es ein bisschen ironisch dann auch ist. Ja, aber sie nehmen es natürlich auch mit. Und wie gesagt, es darf gesungen werden. Und textlich, das hatten wir auch schon erwähnt, das schaffen sie, finde ich, mit diesem Album, wenn man die anderen hört, wirklich die perfekte Mischung aus gesellschaftspolitischen Themen wie alleinerziehende Mütter oder den Einfluss, wie wir schon gesagt hatten, von Katastrophennachrichten auf den Alltag. Sie grenzen sich klar ab, finde ich, von anderen Rappern, gerade auch von der Berliner Szene.
Ja.
Da werden sie gedisst von diesen Macho-Battle-Rap-Jungs wie Bushido und Kool Savas oder Sido auch. Sie grenzen sich ab von Frauenfeindlichkeit, von Sexismus. Mit schwulen Mädchen, haben wir eben gesagt, hatten sie schon vorher ein klares Statement gesetzt dagegen. Und nicht vergessen, das Album ist kommerziell super erfolgreich. Also das Album selber, dann die Singles noch, Emanuela oder an Tagen wie diesen. Und ich hab's ja gern mit Essen und Trinken. Also möchte ich mal das Bild des Weinkellers nehmen. Und da liegen dann nebeneinander verschiedene Jahrgänge guten Rotweins. Teilweise ganz einfach zu trinken. Einschenken, trinken, nichts bei denken. Teilweise mit überraschenden Aromen. Und am Wasser gebaut ist eben die Flasche, die am besten gereift ist. Und wenn du sie dann 2005 geöffnet hast, enthält sie alle aromatischen Noten der Sorte Fettes Brot und ist somit ein echter Spitzenwein.
Ja, was haben die da? Fettes Brot außer Jahrgangswein.
Ja.
Aus bester Lage.
So sieht's aus.
Da muss ich erstmal drüber weg. Den Meilensteine-Podcast gibt es in der
ARD.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Dann lasst uns mal über den Hit sprechen. Hier kommt der zweite Track vom Album, Emanuela. Die Inspiration zu Emanuela Campos Lauterbach im Brasilienurlaub. Es geht um ein Mädchen oder eine junge Frau, in die alle verliebt sind. Insofern ähnlich wie Jasmin, die aber keine haben kann. Irgendwie doch ein spätpubertäres Thema auch wieder.
Ja, spätpubertär ist dann schon sehr ausgedehnt, wenn man sich überlegt, 2004, 2005, da waren die drei ja schon so um die 30.
Ich spreche also, ja nicht von deren Alter, sondern von den Themen.
Die Themen, ja, also dieses Thema Traumfrau, man ist verliebt und kann sie nicht haben, das taucht immer wieder auf, scheint wirklich ein großes Thema für die zu sein. Und sie sagen ja auch immer, dass sie wirklich aufrichtig sind in ihren Texten und aus ihrem Leben erzählen, dass sie im Rückblick aus den Songs wirklich nochmal wie ein Tagebuch lesen können, was sie so beschäftigt hat. Also das passt ja auch zu ihrem Image, dass sie nicht so die Gangster-Rapper sind wie jetzt Sido und Kool Savas und die anderen mit den dicken Karren, sondern eben die Jungs von nebenan.
Ja.
Und von daher mag da viel Wahres drinstecken. Ich finde aber vor allem in dem Song steckt auch die Angst irgendwie so drin, zurückgewiesen zu werden. Die kommt ja auch in Jasmin vor. Also die Frau wird ja hier auch immer wieder als Gefahr dargestellt und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Aber ansonsten ist der Text natürlich bei Emanuela schon ziemlich begrenzt. Also ich finde den schon sehr fragmentmäßig. Ich meine, bei Jasmin, da wird ja eine richtige Geschichte von der Jugendliebe erzählt.
Film, ja.
Genau, ein kleiner Film. Das ist hier nicht so. Emanuela ist halt schon als Partyhymne angelegt. So als Sommerhit zum Mitsingen oder Mitgrölen. Und der Song hat ja auch wirklich Beat vor allem und geht nach vorne. Und das alles, das Konzept ist aufgegangen, das funktioniert richtig gut. Sie sind damit 2005 dann beim Bundesvision Song Contest für ihr Bundesland Schleswig-Holstein aufgetreten und haben damit den zweiten Platz erreicht. Gewonnen hat damals Juli mit Geile Zeit, wir erinnern uns noch dunkel.
Aber witzigerweise ist Emanuela der größere Hit geworden dann, ne?
Genau, das war natürlich super Promo halt einfach. Und die Single Emanuela kam dann an Valentinstag 2005 nochmal raus, wurde auch in Hot Rotation bei allen Radiosendern in Deutschland rauf und runter gespielt. Man muss schon eher sagen, abgenudelt, bis man es irgendwann nicht mehr hören konnte. konnte. Aber das hat auf jeden Fall gewirkt. Also die Leute waren richtig verrückt nach diesem Song. Sie wollten ihn unbedingt als Klingelton am Handy haben. Und ich weiß nicht,
das
ob
war
ihr euch
die
noch...
die Zeit der Klingeltöne.
Genau, ich wollte gerade fragen, erinnert ihr euch noch an Jamba?
Ja klar, also das war nicht mehr meine Zeit, aber ich
das
weiß, dass
Ende
Teenager damals arm geworden sind. Deswegen, ja.
Genau, da wurde ja immer Werbung auch im Fernsehen gemacht und die Band hat tatsächlich mit Jamba einen extra Deal gemacht und haben gesagt, ihr dürft es nur als Klingelton verkaufen und nicht zu Werbezwecken nutzen. Aber da haben sie sich nicht dran gehalten, deshalb hat Fettes Brot einfach den Handy-Klingelton aufs Album gepackt.
Das finde ich auch eine schöne subversive Aktion.
Ist Fettes Brot halt.
Ja. Du wolltest was über die Komposition noch erzählen,
Ja, finde ich toll, weil es so beispielhaft ist für das Album, wie sie es musikalisch angehen. Im Gegensatz zum anderen Hip-Hopern ist dieses Album nicht vollgepackt mit Samples zum Beispiel. Ja. Es ist sehr viel live gespielte Musik, es sind sehr viele Instrumente dabei, die gespielt werden. Natürlich Grundschema ist immer der Hip-Hop-Beat, das ja. macht Rap aus, einen guten Beat zu haben. Und so fängt das auch an. Also hatte Björn Beton einen Beat geschaffen, den er so für das Album als Songskizze verwenden wollte. Also das war der Beat, den er hatte und ja. er wusste lange, lange, lange gar nicht, was soll ich denn damit machen.
Ja.
Also, na ja, ist gut, bis dann einer der Jungs im Studio sagt, du hast doch noch das Ding da, lass uns mal irgendwie da anfangen, was drauf zu bauen. Und dann fingen sie sehr, was ich toll finde, weil es so Hip-Hop fremd ist, fingen sie dann an mit Akkordeon und Mundharmonika und, wie ich so gerne sage, der Schweineorgel zu arbeiten. Das ist die so immer so quetscht, so ein bisschen zwischen Hammond und weiß der Himmel was, Fafisa-Orgel. Ja. So.
Ja. Wie sind sie da noch drauf gekommen, fragt man sich.
Ja, ich finde ja, das ist ja das Meilensteinige an dem Album, dass sie da, sie haben über ein Jahr, du hast ja gesagt, da dran rumgearbeitet, sie haben sich Zeit gelassen, sie haben auch nicht alles jetzt gleich in diesen Song gepackt, sondern Björn hat das mal beschrieben, sie haben, da kam plötzlich einer mit der Quetschkommode, also mit dem
Falten-Synthi
im Akkordeon und dann haben sie da versucht, was drüber zu bauen. Also sie haben es schichtweise ja. aufgebaut und wir hören mal rein, wie das klingt. Hören wir mal ins Intro rein, weil es gibt auch spanische Gitarren, die hören wir uns als erstes an. Ja, das ist sehr witzig. Die Gitarre taucht am Ende vom Stück nochmal auf.
Ja.
Das war übrigens das Letzte, was sie gemacht hatten dann.
Das ist eine Referenz dazu, dass die Inspiration, glaube ich,
Lateinamerika ist.
In Brasilien kam.
Es ist dieser Latin-Einfluss, den wir haben.
Ja.
Ja, das Video wurde dann in Kapstadt aufgenommen, in Südafrika. Also
ein Ozean
am
weiter.
Am anderen Ende der Welt. Insofern, aber das war so, ja, kommt, hör zu, das ist alles ein bisschen, vielleicht auch einfach auch so eine Reminiszenz an einer ihrer anderen Lieblingsbands, die war nämlich Tribe Called Quest und die wir hatten einen Riesenhit mit Left My Wallet in El Segundo. Hör mal rein.
Okay, so Gitarre.
Q-Tip.
Where are you going? Who are you going with?
Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo.
Und jetzt gehen wir es an. Jetzt hören wir mal, wo ist denn die Mundharmonika? Wo ist das Akkordeon? Wo sind all diese lustigen Sounds, die sich Fettes Brot für diese Nummer ausgedacht haben? Mundharmonika. Schweineorgel.
Ja.
Und gedoppelt vom Akkordeon, das dann auch nochmal draußen
ist. Krass, ja, es steckt viel drin, ja.
Ja, es ist simpel, aber schön gemacht. Einfach.
Ja, auch ziemlich einzigartig.
Akzentuiert, ganz akzentuiert. Ja.
Einzigartige Kombi.
Ja, und dann quetscht nochmal im Hall das Akkordeon was raus. Ich finde das eine sehr großartige Nummer einfach, sehr originell, weil wir auch sagen, gut, das ist ein Partytext, ja, lass es ein Partytext sein. Es geht ja um diese toxische Frau, die einen ja zerstört, auch wenn man sie bekommt. Ist ein bisschen anders wie Jasmin. Jasmin ist die erste Liebe, ja. die man
die
haben
coole,
möchte.
Die unerreichbare. Ja.
Die man aber nie bekommen kann.
Ja, genau.
Und die hier sollte man nicht bekommen. Niemals. Niemals Emanuela. Und ich finde, das unterstützt diesen Meilenstein-Charakter. Also sie haben sich richtig bemüht, sie haben sich richtig was einfallen lassen, sie haben sich tolle Gedanken gemacht. Es gibt auch ein Video und auch beim Bundeswehr Song Contest tauchten sie ja mit so einer Marching Band auf.
Ja.
Ja, im Video gibt das Sinn, finde ich. Der Beat dass man, aber es ist natürlich überhaupt kein Marschrhythmus.
Ja. Alle laufen der Frau hinterher, vor aber allem im Video.
Ja gut, sie hat ja irgendwie vorne ja. diese typische Marching Band Dirigentenstange in der Hand und läuft da rum, nachher irgendwie ein Meteorit fällt auch auf alle runter und fettes Brot sind tot. Und
sie
was
läuft
weiß ich.
Durch den Brunnen auch. Ja, genau.
Aber es, weil immer alle sagen, es ist so ein Marschrhythmus drin. Ja, der Beat hat dann... Da kann so gut zu gehen, ja. aber es ist kein Marschrhythmus in dem Sinne. Aber auch das, wenn wir das noch nehmen als Element, haben wir Mundharmonika, Akkordeon, ja. Schweineorgel und ein Marching-Rhythmus über einen Text von einer toxischen Frau. Hey!
Ja,
ein guter Song!
Ja. Und heute zeichnen wir das Ganze auf. Weiberfasnacht ist heute und da passt ganz gut, dass die Band den Song nochmal neu aufgenommen hat. Der ist jetzt im Februar 2025 rausgekommen und Nina ist großer Italien-Fan. Und nicht nur deshalb hat sich die Nummer nochmal angehört.
Ja genau, seit neuestem gibt es nämlich Emanuela jetzt auf Italienisch. Fettes Brot hat den Song zusammen mit der Crutschi Gang neu aufgenommen. Auf Italienisch, tatsächlich. Und auf dem Single-Cover sieht man auch eine Frau, die ganz klischeehaft in ihrer Hand mit ganz roten Ferrari-Fingernägeln eine knallgelbe Zitrone auspresst. Ist ja so immer sinnbildlich für ja. Italien. Im Hintergrund knallblauer Himmel natürlich. Also Italo-Feeling pur. Und auf Insta kann man sich auch anschauen übrigens, wie die Leute in Italien dazu auch auf der Straße tanzen. Also es scheint gerade jetzt zur Fasnachts-Karnevalssaison einzuschlagen.
Wir hören mal rein.
Das ist ein Sanremo-Hit. Das weiß ich.
Ich glaube, da, das war ihr Ziel. Sie wollten einmal in Sanremo auf, so steht auf der Bucketlist. Ja. Gucken, ob sie das schaffen.
Ich finde ein sehr schönes Cover.
Ja, sehr schön.
Und zeigt doch, dass sie überhaupt nicht in irgendwelchen Grenzen denken. Das ist ihnen ja. egal, was andere sagen. Das ja. finden sie gut. Sie ja. haben ein Ziel, sie haben die Bucketlist, Sanremo Festival, also machen die das.
Ja. 2005 ist am Wasser gebaut rausgekommen. Das war das Jahr, in dem die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder am Ende war. Schröder wollte sich die in Teilen der Bevölkerung, ganz besonders bei vielen Sozialdemokraten, unbeliebte Hartz-IV-Reform durch den Wähler sozusagen absichern lassen. Aber nach den Neuwahlen gab es dann eine große Koalition aus CDU und SPD. Kanzlerin wurde Angela Merkel, Hartz IV blieb. Es gab tatsächlich weniger Arbeitslose, aber eben auch immer mehr Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Besonders hat das zum Beispiel Alleinerziehende getroffen. Darum geht's im Song Soll das alles sein.
Sie weiß nicht mehr, wie lange das schon geht. Doch für sie fühlt es sich an, als wäre es ewig. Sie und ihr Kind und die zwei verdammten Jobs. Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Doch sie macht weiter, weil sie weitermachen muss. Keine Alternative, es gibt so viel, was auf der Strecke bleibt. Ihr Glück und die Lust und vor allem die Liebe.
Text ist so ähnlich wirklich zu Max Giesinger, wenn sie tanzt.
Mhm. Ja, aber Max spricht überhaupt nicht die richtigen Probleme dieser der Frau an. Also ja. hier gehst du ja wirklich in ihr Leben und ihre Probleme und das, was sie bedrückt. Und ja. Giesinger, wenn sie tanzt, ja dann...
Da geht es mehr ums Gefühl und hier geht es um die Probleme, Realität. Um die Finanzen.
Aber so. Dina, wie war das denn bei Fettes Brot damals? Sowas Souliges und so ernste Themen, hatte man das schon gehört von denen bis zu dem Zeitpunkt?
Nein, also meistens hatten sie die Haltung ja doch eher noch in Partysongs geschmuggelt sozusagen, ja. verpackt. Aber hier wird die Gesellschaftskritik ganz direkt offen auf den Tisch gepackt. Ohne Ironie, ohne Wortspielchen, sowas findet man in dem Text jetzt gar nicht. Und es geht ja wirklich um eine Mutter, die ihren Sohn und sich allein durchbringt. Tagsüber arbeitet sie als Kellnerin, abends putzt sie, also harte Jobs. Es geht wirklich um finanzielle Sorgen. Der Vater ist weg, der hat sie verlassen, als das Kind 3 war und seitdem schlägt sie sich quasi wirklich so von Tag zu Tag durch und hat keine Zeit für genug Schlaf auch nur, geschweige denn für sich, für ihre eigenen Träume.
Und fürs Kind.
Ja. Fürs Kind auch nicht und sie hält aber durch, darum geht's natürlich immer aus Liebe zu dem Kind, aber das ist eine ganz klare Kritik an der Gesellschaft und auch am Staat. Also einfach allen, die Alleinerziehende im Grunde alleine lassen. Mhm. Also man muss sich klar machen, bis 2023 hatten wir in Deutschland ja nicht mal Steuererleichterung für Alleinerziehende. Also verheiratete, kinderlose Paare haben vom Staat mehr geschenkt bekommen als eine Bürgerin, das sage ich bewusst weiblich, die Kinder großzieht, die später dann in die Rentenkasse einzahlen. Jetzt gibt es inzwischen einen Entlastungsbetrag seit 2023. Aber eben um die 80% der Alleinerziehenden sind ja bis heute Frauen. Mhm. Das ist super ungerecht. Und im Prinzip ist das hier echt ein richtig feministisches Thema, für das Fettes Brot sich da einsetzt. Sie sagen auch klar, der Vater ist weggelaufen, zahlt nicht, nennen den auch Feigling und setzen sich da eben stark für Frauen ein. Stärker, als man das manchmal von Politikern
oder anderen Rappern
sich erhoffen würde. Ja. Also ist wirklich, finde ich, ein ganz starker Song auf dem Album, der auch wirklich auf ein total wichtiges Thema aufmerksam macht. Und dieser Soul-Vibe, der ist auch durchgängig so und wird auch dadurch, finde ich, so betont, dass sie nur singen. Also sie singen ausschließlich, sie rappen gar nicht in dem Song. Wir haben auch eine sehr schöne Melodie im Refrain, die total ins Ohr geht, wirklich sehr sanglich. Ja. Und was auch besonders ist, finde ich, sind die Streicher, die gezupften am Ende, die auch so schön ausklingen. Mhm. Also es ist schon, es sind ein bisschen andere Gefilde als jetzt nur Hip-Hop, in das sie sich da begeben. Fall.
Stefan, zur Unterstützung haben sich Fettes Brot dann noch den Gitarristen Sven Weil dazu geholt. Der hat einen sehr starken Gitarrenpart in dem.
Ja, und der hat ja auch lange live für Fettes Brot gespielt. Mhm. In der Combo ist aber auch Session-Musiker, also ist natürlich auch im Jazz zu Hause. Ich habe jetzt den Einspiel nicht gemacht, wir haben es vielleicht noch im Kopf am Anfang dieses Gitarren. Ja. Das ist so ein typisches Stilelement, das sich ab da der Mitte der 2000er, auch gerade auch im Hip-Hop, wenn es Gitarren gebraucht hat, durchgesetzt hat. Das sind im Prinzip Akkorde, wo die einzelnen Töne gezupft werden. Man nennt das Arpeggien-Spielen. Aber sie werden nicht ausklingen gelassen, sondern sie sind sehr staccato. Und das gibt diesen ganz besonderen Effekt. Und dazu kommt dann natürlich die sehr stark verzerrte Rockgitarre, die so kleine Melodieschnipsel spielt, was ich sehr schön finde, weil ich sehr gelungen finde, weil man hätte das auch überladen können mit einem epischen Gitarrensolo, weil es hätte gut gepasst auch zum Inhalt dieses dramatische, haben es aber nicht gemacht. Nein, er macht kleine Schnipsel und wir hören mal rein, wie das dann so klingt hinten raus.
Soll das alles sein?
Schön im Hintergrund.
Und die Gitarre, die Leadgitarre passt sich auch diesem gezupften, also pizzicato-mäßigen an, ne? Also indem sie eben nicht die Töne lange stehen lässt oder
sondern
so.
Sehr staccato spielt. Ja. Und jetzt kommt das, was Nina besonders schön findet, nämlich die Pizzicato-Streicher. Kommen aus dem Synthesizer, nehme ich an. Aber geben dem auch sowas Filmisches, so eine Leinwand. Das hat ja diese Pizzicato-Streicher, sind ja immer Soundtrack. Also es ist alles sehr staccato. Du hast diesen Sechser-Groove, der für Hip-Hop, glaube ich, auch recht ungewöhnlich ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was sehr soulig ist. Mhm. Und dazu diese schönen Elemente der Gitarre. Also wie gesagt, ich finde es richtig toll gemacht, weil es den Song nicht überfrachtet, sondern so songdienlich ist.
Ja.
Man kann sich auf den Text auch konzentrieren. Vielleicht ist das auch der Sinn, dass es musikalisch nicht so überladen wurde, dass man einfach halt auch noch
die Geschichte
hören kann und da Kapazität hat.
Ja. Von sozialkritisch geht es jetzt ohne Umweg direkt zu revolutionär. Kuba. Ich liebe diese Nummer, weil sie so viel erzählt von jugendlichem Idealismus, dem Traum von einer gerechteren Welt und auch vom Scheitern. Ja, und mal ehrlich, wer will schon in der DDR unter Palmen leben? Hier kommt Kuba.
Auf Handzetteln in Fußgängerzonen, auf Plakaten in Großbuchstaben, hatte ich geschrieben, ihr seid eingeladen. Am Freitagabend, bitte weiter sagen. Treffpunkt ist der Kudamm. Wenn die Revolte was für dich ist, dann kommst du besser mit der U-Bahn. Bleiben wir realistisch und fordern das Unmögliche. Sei kein Boomer, hört sich das nicht gut an.
Du bist nicht an, es war da. Was du singst, ist nur Gelaber. Warum hast du keine Party-Song?
Im Hintergrund.
Es ist so wunderschön. Du bist nicht Hannes Wader, was du singst, ist nur Gelaber. Warum machst du keinen Partysong? Diese Zeilen gehören definitiv zu meinen Top 10 der jemals in deutscher Sprache getexteten Popsong. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich finde es irre. Stefan, der Song und speziell diese Zeilen zeigen ja ganz eindrücklich die Wandlung und Weiterentwicklung von Fettes Brot.
Ja, und hier haben wir ein anderes Phänomen als zum Song vorher. Hier haben wir auch ein gesellschaftliches Phänomen, das sie beschreiben und das sie reflektieren. In dem Fall durchaus ironisch. Es ist so, die Revolution aus der, am Küchentisch einer WG.
Ja.
Also so, du siehst noch die, der Staub, wie er in der Luft hängt, oder ja, die Zigarettenqualm, ja, und da sitzen sie an diesem Küchentisch und reden über die Revolution, die so schön wäre, die das System, das an allem schuld ist, endlich zu stürzen, endlich Sympathisanten ins Boot zu holen, eine große Demo zu machen, Handzettel verteilen. All diese Träume, diese klischeehaften Träume, jetzt werden wir endlich alles ändern. Was durchaus, ich kann mir vorstellen, in Hamburg, in Berlin, in diesen Städten durchaus in den Hinterzimmern.
Auch in kleineren Städten. So.
Auch durchaus in verrauchten Kneipen immer das Thema war, ja, der Traum, etwas verändern zu können. Und dann hinten raus finde ich auch sehr super, wenn es dann noch, es kommt ja dann auch immer, das hier ist ja nicht Kuba, und erinnern uns an Tokotronic, ja, das hier ist ja nicht
Seattle. Und wird es niemals sein.
Also die Hamburger scheinen da immer irgendwie ihre Illusionen sehr schnell auf den Boden wieder runterzuholen. Ja. Und am Ende ist es dann, wird es dann riesig. Ja, ja, es wird dann, es kommt ja erst noch dieser Witz, dass irgendwie Björn Beton irgendwie alleine in der Fußgängerzone steht und es kommt keiner, ja, zu seiner, genau, Revolution, was mir ein bisschen leid tut. Aber auch das macht nichts. Der Traum bleibt bestehen. Sie wollen Fidel Castro sein, sie wollen eine Zigarre, sie wollen eine Kalaschnikow. Es wird immer größer, 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 größer und endet dann da, wo viel dieser Revolutionsabende an Küchentischen und in Kneipen endete, nämlich beim Alkohol. Ja, und da ist natürlich die Frage, ich möchte gerne Cuba Libre trinken. Und es ist sehr ironisch, es reflektiert eine gesellschaftliche Strömung in dieser Zeit, dieser Traum von der Veränderung, der aber oftmals nur in diesen Küchendiskussionen, ja, geträumt wurde, muss man sagen.
Es gibt eine wunderschöne Filmszene, muss ich euch erzählen. Quartett im Bett heißt der Film, 1968 mit Insterburg und Co. und den Jacobs ist das. Also ein wunderbar anarchischer Film. Und da wird Jürgen Barth irgendwann gefragt, wie war es gestern Abend? Auch die ganze Nacht über die Revolution diskutiert. Und hat es was gebracht? Jo, am Ende waren wir alle blau. So.
Das ist es. Genau das ist es. Und das ist gesellschaftliche Realität und die beschreiben sie sehr schön und nehmen hier mal eine andere Form, indem sie sich nicht zu ernst nehmen, sondern es sehr ironisch darstellen, aber ja, es im Punkt einfach treffen. Und was die kubanischen Vibes angeht, ja, da gibt es natürlich auch Hip-Hop aus Kuba.
Kann ich noch kurz was davor sagen? Genau, ich wollte davor noch sagen, eigentlich ist dieses, du hast ja gesagt, sie wünschen sich, sie formulieren ganz viele Wünsche, wie sie es gerne hätten. Das machen sie ja nicht nur an der Stelle. Mich erinnert das auch jetzt schon an falsche Entscheidungen, wo sie ja auch sagen, ich hätte gerne Freundin, ich hätte gerne das und das. Also sie scheinen auf der Platte immer wieder gerne einfach mal zu träumen, kann man feststellen. Und Wünsche zu formulieren.
Ja. Und bei Kuba fängt man gern an zu träumen. Ja. Und wie gesagt, es ist kein, ich weiß nicht, ob Sie da irgendwie Bezug zu hatten, aber es gibt natürlich Hip-Hop aus Kuba, den wollte ich hier auch nicht vorenthalten.
Ja.
Eine Riesenband, bin ich großer Fan von, habe sie auch mal live gesehen schon. So eine klassische kubanische Hip-Hop-Band, da wird ein bisschen Percussion gespielt. Einer ist an den Turntables und der andere singt kubanisch und rappt. Das ist eine unheimliche Nummer, das sind die Orishas. Die sind politisch sehr engagiert, werden auch teilweise zensiert in Kuba oder wurden zensiert. Und wir hören mal rein und hören ein bisschen Ähnlichkeit bei dem Song Represent. Wir haben auch diesen Gesang.
Der Vibe ist der gleiche, muss man echt sagen. Gut getroffen, ne?
Und jetzt kommt die Rap-Teil.
Candidato, para rumbear en la cadencia, represento mis ancestros toda la mezcla.
Ja, das ist sehr nah dran.
Sehr nah dran.
Erinnert mich auch irgendwie an Italo-Rap, so. Das klingt auch ähnlich.
Ja, es ist also, könnte man schon sagen, ich glaube, die Jungs haben das gekannt, würde ich jetzt mal machen.
Ich werde mal einen Link zu der vielleicht besten Platte dieser Band.
Aber hat nicht irgendein Kritiker mal geschrieben, die Nummer sei Buena Vista Brot Club?
Ja, genau, Buena Vista Brot Club.
Buena Vista war schon 96, glaube ich, also das ist schon 10 Jahre her. Und da war der Hype vorbei vom Buena Vista Social Club. Aber klar, das Buena Vista Social Club hat Kuba oder das Bild von Kuba zu uns gebracht.
Ja. Also was haben wir? Wir haben Soul, Latin Pop, was fehlt da noch? Harte Hip-Hop-Beats und mal härtere Themen. An Tagen wie diesen, nicht zu verwechseln mit dem fast gleichlautenden Tote-Hosen-Schlager. Es geht um was, was eigentlich schon spätestens 1991 mit dem Zweiten Golfkrieg begann. Die ständige Anwesenheit von TV-Kameras auf den Schlachtfeldern und Krisenherden dieser Welt. All das ging weiter mit den Anschlägen vom 11. September, mit der Invasion Afghanistans, den dritten Golfkrieg. Da ist es dann nochmal eskaliert. Darüber wird jetzt zu reden sein. Hier kommt An Tagen wie diesen.
Moin.
Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9, okay. Will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran. Lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen.
Kaufmannsladen. Ja. Ich hab schon nie sowas gesagt. Ich lauf zum Kaufmannsladen.
Sag mal gleich in Norddeutschland.
Irgendwas von einem Großangriff und tätige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen in dem Erdboden gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage immer dramatisch verschlechtert. Heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben?
Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio.
An Tagen wie diesen fettes Brot mit Unterstützung des Sängers Finkenauer und, wenn man so will, einem prominenten Österreicher, aber dazu später mehr. Die Themen des Songs sind ja eigentlich wie gemacht für uns Radioleute. Absolute Wahnsinnsshow im Fernsehen und im Radio. Das geht uns ja nicht anders. Es ist ja nicht besser geworden seit 2005. Man hat das Gefühl, die Welt dreht sich immer schneller, wird immer grotesker. Anschläge, wenn auch nicht in dem Ausmaß, gibt es jetzt auch bei uns. Krieg, auch mitten in Europa. Und alles kommt in Sekunden schneller als Breaking News aufs Handy. Als Medienmacher bekommen wir durchaus mit, dass so etwas auch für Überforderungen sorgt. News-Fatigue nennen Fachleute das. Aber einordnen und berichten, das ist doch unsere Aufgabe als Journalisten. Und da stecken wir in ein Dilemma. Und hier legen fettes Brot den Finger in die offene Wunde. Stefan, du bist nicht nur Musikredakteur von SWR1, sondern auch tätig für die Sendung SWR1 Der Tag, treffender Name. Da geht es eben thematisch genau um Tage wie diesen.
Ja, du hast quasi den Ist-Zustand schon genannt, der heute ja noch extremer ist als 2005, ja, als das Album erschienen ist. Da haben wir es noch mit Fernsehen und Radio zu tun und beim Bäcker mit der Zeitung, die, ja, da liegt. Aber auch da fängt es schon an, dieser enorme Informationsfluss, der auf einen hereinsteht, ja, den man nicht bewältigen kann, den wir als Medienleute ja versuchen zu ordnen. Mhm. Und natürlich gab es die Tendenz, da die sogenannten Bad News emotional eine viel höhere Bindung aufbauen, dass die auch anders wahrgenommen wurden.
Ja.
Wir hören es im Song, die wurden sogar teilweise so dann reflektiert, dass sie abstumpfen. Ja. Im Prinzip. Es ist ein Problem, da die Waage zu finden. Auch heutzutage wissen wir, dass viele Leute, du hast gesagt, keine Nachrichten mehr hören wollen.
Ja.
Weil es natürlich sie selbst auch betrifft. Ukraine-Krieg, es ist alles sehr nahe gerückt. Die Pandemie war da. Es gibt wirtschaftliche Probleme. Sie werden heute vom Smartphone, von Push-Up-Nachrichten nur so überflutet. Wir haben Social Media, in denen sie permanent damit konfrontiert sind. Wir haben noch ein anderes Problem, über das jetzt nicht reden. Es sind natürlich Fake News, die auch noch dazukommen. Wie kann ich da das unterscheiden? Was ist was? Ist was? Ja. Und das übt einen enormen Druck auf den Menschen aus, der sich hier so weit äußert, dass die Nachrichten quasi in den normalen Alltag mit einfließen. Also es sind ja schöne Geschichten, er geht joggen morgens, er geht zum Bäcker, im Video geht er auf den Markt. Und nebenher sind diese normalen Momente, werden durchdrungen von diesen Nachrichtenmomenten, also dieses, wo der Verkehrsunfall stattfindet, wo er plötzlich im Radio hört, wo die vielen Toten gab, wo er sagt, ach, es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, diese Überdosis an Nachrichten selber. Wir versuchen das heute einfach nochmal stärker nach Relevanz zu ordnen, also zu sagen, okay, müssen wir die fünfte Nachricht zum Krieg, ist das wichtig, dass wir die auch noch on top setzen? Welche Relevanz hat es für, ja, den Hörer? Weil wir auch wissen, wie sehr es überfordern kann, wie schwer es ist einzuordnen. Und das ist das, was wir heute versuchen zu tun. Man nennt es auch konstruktiven Journalismus.
Ja.
Eben nicht nur diese Bilder, CNN, Golfkrieg. Keiner wird das vergessen.
Ja.
Wo du gedacht hast, was ist denn hier los? Ja. Also es war ja nachher eine Lebenswirklichkeit. Du hast gedacht, du guckst ein Videospiel im Fernsehen.
Es geht ja auch darum, wenn sowas passiert ist, die Leute nicht zu vergessen. Also wir können jetzt hier bei SWR1 Rheinland-Pfalz zusammen die Ahrtal-Katastrophe zum Beispiel nennen, ne? Wo man dann auch wirklich journalistisch begleitet hat, was passiert, ja, denn danach? Was gibt es denn für positive Geschichten, die man den Menschen dann mitgeben
das
können,
ist ja
was
das,
danach
was ich sage.
Passiert?
Das ist, ne, konstruktiver Journalismus, eben nicht nur abbilden, und das ist das, was wir versuchen, was wir immer mehr versuchen, sondern auch Lösungen anzubieten. Und den Leuten zu sagen, gut, das ist ein Riesen, Ahrtal war eine Riesenkatastrophe, aber schaut mal, da wächst wieder was, da gibt es auch positive Beispiele, da kann man, welche Lösung gibt es wieder aufzubauen neben all diesen dramatischen Geschichten, ja, die man hat? Und das ganz kurz, das Video ist jetzt auch toll. Das Video ist halt, zeigt halt diese normalen, der geht joggen und da, wo eigentlich Normalität war, sind überall Panzer. Und absurd ist es nachher, wie sehr diese Nachrichtenübertruss in die Realität Einzug erhält, weil da stehen keine Autos mehr in der Straße, sondern da stehen Panzer in der Straße anstatt Autos. Ja. Also es ist eine totale Vermischung. Die haben Leute heute auch. Schwer zu unterscheiden, was auch schwer vom eigenen Leben abzuhalten, muss ich ehrlich sagen. Und das hat sich geändert. Auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, kommen natürlich die ganzen Smartphones und die ganzen Social Medias dazu, die da Druck machen auf der anderen Seite.
Ich glaube, das ist genau unsere Verantwortung als Journalisten. Stichwort konstruktiver Journalismus. Natürlich muss man informieren und auch Lösungen aufzeigen. Aber was man ja leider auch viel sehen kann, ist eben auch schlechter Journalismus, der Nachrichten aufbläst. Und dadurch befeuert man eigentlich, dass die Leute abstumpfen. Das ist sehr gefährlich. Da hilft man den Leuten nicht, nee, als Journalist. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie fertig einen das irgendwann machen kann.
So, du warst ja selber auch Nachrichtenredakteurin, ne?
Genau, ich war 3 Jahre lang Nachrichtenredakteurin bei einer Tageszeitung und habe wirklich den ganzen Tag nur dpa-Meldungen gelesen, Berichte gelesen. Und manchmal hat mich das so fertig gemacht, auch die ganzen Kriegsberichte, irgendwie den 5. Bericht, Reportage über Kindesmissbrauch im Jugendheim in Bayern. Und ich war da manchmal auch total fertig mit der Welt, aber klar, als Nachrichtenredakteurin ist das dann irgendwie ja der Job, aber als Privatmensch kann man es ja schon steuern. Wir haben halt alle nur ein begrenztes Maß an Mitgefühl und das verteilen wir ja auch oft unterschiedlich. Je weiter uns Menschen wegscheinen, das ist ja das Grausame, was in dem Song auch angesprochen wird. Das Kind in Afrika scheint viel weiter weg zu sein, als wenn wir jetzt ein Kind in Deutschland sehen oder im Ukraine-Krieg, das leidet. Und obwohl das eigentlich ja auch gegen unser demokratisches Verständnis ist. Also wenn man jetzt mal ganz basic-mäßig anfängt, was in unserem Grundgesetz steht, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1. Das heißt, jeder Mensch ist gleich viel wert, hat seinen Wert. Und trotzdem bewerten wir Leid nicht gleich. Und um das halt, glaube ich, um da überhaupt immer wieder gut mit umzugehen, sollte man vielleicht zum Beispiel nicht den ganzen Tag sein Handy in der Hand haben und jede Push-Meldung lesen. Dann stumpft man umso mehr ab, wovor fettes Brot da warnt, sondern vielleicht sagen, okay, wenn man das eben kann, wenn man kein Nachrichtenredakteur ist oder wie wir eben Journalist, dass man sagt, ich gucke da vielleicht nur 2-3 Mal am Tag drauf oder zu bestimmten Zeiten. Weil ich denke, das ist schon auch sehr wichtig für unsere Demokratie letztlich, dass wir halt auch ein Mitgefühl und eine gesunde Alarmbereitschaft haben, weil wenn Menschen, was du eben auch meintest, Stefan, gar nicht mehr, gibt's ja, hört man ja immer wieder, ich kann mir gar keine Nachrichten mehr angucken. Ja gut, aber dann bist du auch irgendwann nicht mehr informiert und kriegst nicht richtig mit, wo man vielleicht auch aktiv werden müsste als Bürger und wir haben viele Baustellen im Land, weltweit auch und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, der Song erinnert einen da ganz gut dran, dass man sich an die eigene Nase packt und eben erinnert, okay, das könnte jetzt auch mein Kind sein, das hungert oder mein Haus, das da wegschwimmt in den Fluten und nicht abstumpft, weil sonst haben auch die Rechtsextremen und die Faschisten wirklich ein leichtes Spiel.
Mhm. Sehr prominent vertreten im Song, ich habe schon erwähnt, ist ein Österreicher, Falco nämlich, er ist auch in den Credits erwähnt und das aus einem guten Grund. Viele von euch werden es sofort gehört haben, Nina.
Ja, die Melodie und das Klavier in dem direkt am Anfang, das ab Sekunde 6 hören wir ja schon zum Auftakt von Gleich 9, als er Gleich 9 singt, hören wir schon Genie, Falcos großen Skandalhit von 85. Diesen Akkord vor allem und diese Melodie, die wie so ein gebrochener Akkord auf dem Klavier gespielt wird, wie sie eben auch in Genie am Anfang steht. Wir können mal kurz in das Original reinhören.
Hat auch was mit Nachrichten zu tun. Also
ja, stimmt. Genie ist ja auch
sehr gut gewähltes Beispiel. Ja.
Ja, dieses Motiv, dieses Sample liegt dann wirklich komplett unter dem Song. Das läuft bis zum Schluss durch. Deshalb stehen übrigens auch Ferdi Bolland, Rob Bolland und Johann Hölstel, also Falco, in den Credits. Und da drauf kommt dann natürlich noch dieser fette Beat, der das Hip-Hop-Feeling in dem Song ausmacht. Dazu sagt Stefan ja gleich wahrscheinlich noch mehr. Und die Strophen, wollte ich noch sagen, zum Gesang, die werden abwechselnd gerappt. Und der Refrain, wie du vorhin schon gesagt hast, der ist extern bei Finkenauer ausgelagert. Mhm. Er singt das. Und ja, ich finde, der Song ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Fettes Brot mit Sprache umgehen, dass sie da auch durchaus ja einfach sich nur an der Realität orientieren, das anpassen, weil in dem Song ist die Sprache eben sehr hart, wo sie hart sein muss. Also sie rappen ja auch, Menschen verrecken, nichts mehr zu fressen, ich kann den Scheiß nicht ertragen. Also das ist alles so, um es den Leuten klarzumachen, wie es aussieht.
Ja. Ja, und Finkenauer war ja wohl die Geschichte, dass sie hatten das selbst versucht zu singen.
Okay.
Und kam, also dieser Kontrast zwischen dem, was sie rappen, weil du sagst, diese harte Sprache und dann diese ja, zarte Melodie, haben sie nicht hinbekommen. Und da haben sie ihn eingeladen und gesagt, Finkenauer, komm, versuch du mal. Und er hat, und es ist ja, tut dem Song ja richtig gut. Es ist ein ganz anderer Vibe plötzlich. Nicht nur dadurch, dass er singt, auch es. Es passt zwar alles zusammen, aber es lässt sich auch ein bisschen runterkommen, dass da einer mal was Schönes singt, während die anderen mir da diese Schlagzeilen um die Ohren hauen. Und das hat er wohl gut hinbekommen und darum haben sie gesagt, okay, dann mach du das mal.
Du wolltest noch was zu den Samples erzählen.
Ich habe schon erzählt, was auffällt, es sind gar nicht viele Samples drauf. Also es sind vor allen Dingen...
Geht's auf dem ganzen Album.
Ja, immer mal kleine Dinge. Genie ist ja schon das Auffälligste von dem Ganzen. Und das sind ja böse Jungs. Ja? Wir wollten ja eigentlich, hallo Rap, immer draufschreiben aufs Cover, wenn wir was benutzt haben. Ja, liebe Leute von Fettes Brot. Hinter die Ohren schreiben. Und es gibt einen Song, Die meisten meiner Feinde, ein großartiger Song, der sich darum dreht, wie die Rap-Szene sich gegenseitig disst und wie sie immer gedisst werden. Und
dass sie eben nicht die Street-Credibility haben oder gar nicht haben wollen.
Ja, das ist ein sehr schöner Song und der beginnt folgendermaßen. Wir merken schon, das ist so ein bisschen abgerissen. Das könnte vielleicht ein Sample sein. Vielleicht auch nicht.
Kleingemeinde, alles so Typen, bei denen ich nicht gerade beliebt war. Ganz besonders der eine hatte mich.
Schöne Nummer. Hätten wir auch noch drüber reden können, weil sie sehr stark diese Hip-Hop-Szene zu der Zeit beschreibt. Aber kommen wir nicht mehr dazu. Und da, wie gesagt, böse, muss ich sagen, Leute, schreibt das in euer Cover rein. Es steht nicht drin, weil es ist eine Nummer, die sich bei den Stylistics, einer alten Soul-Kombo, geliehen haben. Der Song heißt You and Me. Hör mal rein. Da haben sich das Piano eben mal und die ganze Harmonie im Verlauf geklaut. Sollte man angeben.
Ja.
Aber zeigt auch, in welchen Plattensammlungen sie so rumblättern.
Ja.
Das ist Soul pur.
Ja.
Mit allem, was dazugehört.
Dann ziehen sie es doch durch, kann man sagen.
Ja. Wir kommen mal zum Erscheinungsbild des Albums. Es gibt keinen Titeltrack und trotzdem ist Am Wasser gebaut ja wunderbar doppel- oder dreifach deutlich für das, was auf dem Album passiert, Nina.
Ja, zum einen passt der Titel total gut zu den Bandmitgliedern von Fettes Brot, weil die drei kommen ja aus dem Speckgürtel von Hamburg. Also die sind wortwörtlich am Wasser gebaut. Man hat ja auch in Hamburg dieses maritime Feeling. Es liegt ja an den Mündungen der Bille und der Alster in der Unterelbe. 100 Kilometer weiter mündet die ja schon in die Nordsee.
Und auch der Hafen.
Ne? Der Hafen vor allem. Und die Ostsee ist ja auch keine 100 Kilometer von Hamburg entfernt, der Timmendorfer Strand. Also nicht nur die Band, sondern auch Hamburg ist ja am Wasser gebaut. Und sprachlich ist es auch ein total schönes Bild sozusagen für die Nähe zum Meer. Aber das Wasser ist auch visuell umgesetzt. Fürs Cover haben sich die drei im Hamburger Hafen fotografieren lassen. Also wir haben den Titel auch optisch sozusagen gespiegelt. Und zum anderen ist der Titel auch ein Hinweis auf das, was inhaltlich auf dem Album passiert. Wir erinnern uns, sie hatten ja die Absicht, ein Soul-Album zu machen mit emotionalen Texten. Und Am Wasser gebaut kündigt eben an, Vorsicht, jetzt wird's emotional. Also das ist ja der Spruch sozusagen.
Wenn man am Wasser gebaut ist, den Tränen
nahe. Genau, ich bin da am Wasser gebaut, ich weine schnell. Genau, kennt ja jeder. Und drittens passt der Titel auch deshalb gut, weil die Band noch unsicher war in Bezug auf die eigene Plattenfirma. Sie haben ja die Fettes Brot Schallplatten GmbH noch ganz frisch gegründet gehabt. Das war wirklich ihre allererste Platte. Und da herrscht noch viel Unsicherheit, wie das jetzt so läuft mit der neuen eigenen Plattenfirma.
In der Recherche zu dieser Meilensteine-Folge haben wir immer wieder darüber diskutiert, was ihre Ironie im Werk von Fettes Brot und speziell auf diesem Album für einen Stellenwert hat. Die nächste Nummer passt da ganz gut rein. Falsche Entscheidung. Ist fast schon ein prophetischer Song, wenn man die Kritikerreaktion betrachtet. Zu seicht, zu wenig Hip-Hop, dahin plätschernd und was weiß ich noch alles seit dieses Album. Fettes Brot wird es wohl nicht so sehr angefochten haben. Sehen Sie sich doch durchaus in einer Tradition der falschen Entscheidung. Hier kommt Falsche Entscheidung.
Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs, uns mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Da scheiß mir drauf.
Alles begann damals im Kreißsaal. Ich kam zur Welt ohne ein Lifestyle. Das ist im Nachhinein großer Scheißfall. Ohne den Style gibt es leider.
Nicht schlecht, ich kam zur Welt ohne großen Lifestyle.
Eigentlich die witzigste Nummer.
Ohne den Style gibt es leider kein Fall. Ah, falsche Entscheidung, Dina. Bekenntnisse einer Hip-Hop-Band, die nie diese Hip-Hop-Street-Credibility haben wollte und auch gar nicht haben konnte. Die Jungs haben es aber sehr locker gesehen, offensichtlich.
Ja, genau, die sind cool damit umgegangen, dass ihnen immer wieder vorgeworfen wurde, vor allem aus der Berliner Hip-Hop-Szene, dass sie ja Kids aus der Mittelschicht sind, eben aus dem Speckgürtel Hamburgs, die netten Jungs von nebenan, die ja keine Ahnung von der Straße haben. Aber das juckt Fettes Brot eigentlich gar nicht, weil es ihrem Verständnis von Rap oder Hip-Hop gar nicht widerspricht. Sie sehen Hip-Hop ja wirklich als Ausdrucksform, also einfach über das eigene Leben zu erzählen. Und jeder kann und soll über sein Leben authentisch rappen in der eigenen Sprache. Die Vielfalt von den Lebensrealitäten ist sozusagen gewünscht. Es soll halt einfach real sein, wie sie immer sagen. Und so, das ist also kein Widerspruch für sie. Natürlich hat jetzt Sido eine andere Realität gehabt, über die er dann auch rappt, wenn er eben auch Frauenhass, dicke Karren, Goldketten, diese Statussymbole im Gangsterrap verbreitet. Aber die Fantas, die ja auch ein Vorbild für Fettes Brot waren, die haben diese Alpha-Männchen-Gangster-Mentalität ja auch gar nicht. Ja. Und Fettes Brot, denen geht es ja um die Werte. Antirassismus hatten wir schon öfter, Homophobie, Frauenhass. Und sie schreiben im Nachwort der Platte auch gegen den rüden Materialismus der heutigen Hip-Hop-Welt. Und ja, vor allem cool ist dabei, dass sie sich wirklich selbst nicht so ernst nehmen. Super selbstironisch, mehrfach immer wieder auf der Platte. Besonders in dem Song, finde ich. Da strecken sie ja richtig den Mittelfinger auch an die ganzen Meinungen über sie raus. Ja. Wenn sie singen, früher waren wir uncool, weil wir Hip-Hopper waren. Später uncooler Hip-Hopper, aber da scheißen wir drauf. Ja. Und rappen halt drüber, dass sie einfach noch nie cool waren und die falsche Kleidung tragen, eine Zahnspange, keine Freundin abbekommen und eben auch bei Trends öfter mal daneben liegen. Und ich finde, das ist auch immer noch ein super aktuelles Thema. Ja. Ähnlich wie andere Songs auf der Platte, weil Social Media das ja auch total befeuern. Dieses Coolsein, Mithalten, Schönheitsideale, Mode. Ja. Der Druck auf die Kids, der ist ja heute wahrscheinlich sogar noch größer als damals. Und witzig finde ich auch an dem Song, dass sie die ganzen uncoolen Kids wie sie so richtig direkt abholen. Also auch super schlau, weil sie die ja direkt ansprechen. Ja. Sie rappen ja irgendwann an alle Mauerblümchen, hässlichen Entlein, Bettnässer, an alle Muttersöhnchen, Bohnenstangen, fette Mädchen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und auch der Rap, der geht so richtig nach vorne. Ich finde, die Nummer ist ehrlich gesagt, was den Rap angeht, so ein richtig krönender Abschluss. Also sticht für mich richtig raus. Auch die Samples sind ziemlich fett. Wir haben Streicher im Song, der Refrain ist voll der Ohrwurm. Und das Letzte, was ich noch unbedingt betonen will, richtig schön finde ich diesen Schluss vom Song. Dann haben wir einfach den Kinderchor, die Rote Kirchen aus Hamburg-Altona. Und die singen dann nochmal zum Abschluss, da scheißen wir drauf. Und das ist doch einfach ein schönes Ausrufezeichen.
Was ist das Vermächtnis vom Album? Wer drängelt sich vor? Was bleibt?
Ja gut, die Band gibt's nicht mehr. 2023 haben sie aufgehört.
Ja.
Dass sie, das Vermächtnis ist einfach eine Art des Hip-Hops, der sagt, macht mal locker. Also man kann alles, wir können alles darstellen, aber es muss nicht immer der tierische Ernst sein, es muss immer menschlich sein, es muss immer gesellschaftsrelevant sein, es muss empathisch sein. Und natürlich, was bleibt noch? Der Umgang mit den Songs wie Emanuela. Ich meine, ein Song, der sollte ja heißen mit dem Fahrrad nach Venezuela. So war ja der ursprüngliche Titel und der tauchte dann auch, wenn du überlegst, als Ove Buela wechseln sollte, Fußball von Bielefeld nach Werder Bremen, da sagen die Bielefeld-Fans alle, lass die Finger vom Patrick Obuela. Beziehungsweise als dann die Fußball-WM war, wo die Dröten kamen in Südafrika, sangen alle Fans, lass die Finger von der Vuvuzela. Und Otto sang Schluss zum Ende auch, lass die Finger von Hänsel und Gretel.
Ja. Also, super viel gecovert, ja.
Also sie haben schon eine... Sie setzen sich fest im Kopf.
Ja,
also
auf jeden
das
Fall.
Passiert einfach durch ihre tolle poppige Art und sie setzen sich fest für alle Leute, die auch ernste Themen wahrnehmen können, die Antennen dafür haben, die sich freuen, wie man das darstellen kann. Und live sind sie eh ein Ereignis gewesen, aber da werden wir sie nicht mehr erleben können.
Ich würde es auch ähnlich sehen. Also ich finde, das Hauptvermächtnis ist, dass sie zeigen, Hip-Hop darf alles sein.
Ja.
Es sind nicht nur eben die Plattenbausongs, die harten, sondern es können auch die guten Jungs sein und es kann auch Soul, Pop, Latin, alles drinstecken, trotzdem noch Party-Songs drauf sein, sozialkritische Songs und vor allem immer der Mittelfinger für die Kritiker, der ganz stark auch am Ende drauf ist. Alles gleichzeitig darf sein.
Prima Schlusswort. Und wir sind in Hamburg. Und ich danke euch erstmal.
Scheiß ich drauf.
Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank da draußen. Aber ich habe, bevor ihr abschaltet, habe ich noch einen Tipp für euch. Einen Podcast-Tipp. Wir sind ja in Hamburg bei Fettes Brot. Da ist es ja nicht weit zu den Beatles. Habe ich es doch wieder geschafft. Denn ohne Hamburg gibt es wahrscheinlich auch keine Beatles. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Und von dieser Zeit, den ersten Auftritten zwischen 1960 und 63, den ersten Jahren einer Band, die heute jeder kennt, erzählt Becoming the Beatles. Ein richtig toller Doku-Podcast mit viel Musik und einer Menge verrückter Geschichten. Haben wir euch letztes Jahr schon mal empfohlen. Aber jetzt ist eine neue Folge erschienen. Eine Bonusfolge mit den schönsten Beatles-Geschichten der Hörerinnen und Hörer. Ach, habe ich euch eigentlich schon mal meine erste Beatles-Geschichte erzählt? Also ich war damals maximal 4, mein Bruder 9 und der Nachbarsjunge mit wenig Haaren sagt zu meinem Bruder mit viel Haaren, geh mal zum Friseur, du bist ja ein Beatle. Mein Bruder so, ich kann kein Beatle sein, es gibt nämlich nur 4. Und ich so in mir drin, wow, es gibt nur 4 Beatles, die müssen was ganz Besonderes sein. Eine Einsicht, die mich nie mehr losgelassen hat. Aber zurück zu Becoming the Beatles. In der neuen Folge gibt's auch eine tolle Überraschung mit niemandem geringeren als Ringo Starr. Also hört gerne mal rein, Becoming the Beatles. Tolle Bonusfolge From Me to You in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link packen wir euch in die Shownotes.